Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen uns jetzt mit dem Gebet aller Gebete beschäftigen, mit dem Gebet, das uns der Herr selber gelehrt hat, mit dem Gebet, das eigentlich Richtschnur sein kann und sein sollte für unser ganzes Gebetsleben. Wer das Vaterunser einmal richtig verstanden hat, der hat ein wunderbares Muster und er kann seine eigenen Gebete immer wieder daran ausrichten. Das Vaterunser hat eine wunderbare Struktur. Es hat ja nicht nur 7 Bitten, sondern es hat ja auch eine ganz spezielle Anrede und es hat einen Lobpreis am Schluss. Wir finden 3 große Anliegen Gottes, 3 Pläne, 3 Wünsche, könnte man sagen. Und wir finden 4 menschliche Grundbedürfnisse. Und um diesen 7 Klang dreht sich im Grunde unser ganzes Leben. Da ist alles drin. Ja, wunderbar, dass in einem so kurzen Gebet so viel Inhalt stecken kann. Aber das ist typisch Gott. Er braucht wenig Worte, um viel zu sagen. Wir brauchen viele Worte, um wenig rüberzubringen. So ist das einer der großen Unterschiede zwischen Gottes Reden und unserem Reden. Nun, wir müssen ja nun hier nicht als Gebetsanfänger uns verstehen. Ich nehme mal an, in unserem Kreis hier wissen wir, was Gebet ist. Und wir wissen, ich hoffe, wir wissen es noch, was uns irgendwann einmal zu Betern gemacht hat. Ich hoffe, dass wir alle Gebetserhörungen beisteuern könnten, wenn wir jetzt Gelegenheit hätten. Ich habe auch gerade, beziehungsweise wir beide, vor ein paar Tagen eine Gebetserhörung gehabt. Ich hatte eine Frau, die in tiefen Nöten steckt, anlässlich einer Bibelwoche in Süddeutschland kennengelernt. Und sie hat nicht nur innere, sondern auch äußere materielle Probleme. Und ich wollte ihr etwas zukommen lassen und habe sie extra gebeten, mir ihre Adresse aufzuschreiben. Und der Zettel war weg. Und ich war ganz verzweifelt, denn es war nicht irgendjemand, sondern eine zutiefst bedürftige Frau. Und ich hatte ihr mein Versprechen gegeben. Also einige Tage und Nächte sehr unglücklich gewesen, viel gebetet. Und dann taucht der Zettel wieder auf. Ganz überraschend. Meine Frau hat ihn wieder gefunden. Ja, also das war ein heißes Dankgebet, was da zum Himmel stieg. Und dann konnte ich mit ihr nochmal telefonieren und wir konnten das dann abklären. Ja, also ich spreche ja, denke ich, nicht zu Gebetsanfängern. Aber wir sollten uns mal daran erinnern, welche Anstöße wir irgendwann in unserem früheren Leben hatten, bis wir wirklich zu treuen Betern geworden sind. Es gibt ja Gelegenheitsbeter und es gibt treue Beter, die den Tag überhaupt gar nicht beginnen möchten, ohne dass sie nicht erst mit dem Herrn in Kontakt getreten sind. Also, ich muss sagen, dass ich früher auch lasch war im Gebet. Dann kam ich ja in die Altener Bruderschaft. Das war ja schon Ende der 70er Jahre. Und irgendwann gab es da eine Zusammenkunft zum Thema Gebet. Und jeder sollte berichten aus seinem Gebetsleben. Und der Karl-Heinz vorher der steht mir so vor Augen. Der sorgte, dass er jeden Morgen für 400 Leute namentlich auf Knien betet. Ich denke, ich höre nicht recht. Also, ich wollte es erst gar nicht glauben, aber er war vertrauenswürdig und glaubwürdig und ein so hingegebener Christ, da kam überhaupt keine Zweifel auf, dass er es nicht wirklich so machen würde. Und das war für mich der Umschlag, der Einstieg, dass ich mir auch eine Gebetsliste gemacht habe. Und dann, ob ich nun Lust habe oder nicht und Zeit habe oder nicht, das sind alles sekundäre Faktoren. Einfach den Tag beginne mit einer deutlichen und ausführlichen Fürbitte. Man kann also in unterschiedlicher Weise einsteigen in ein regelmäßiges Gebetsleben. Und es gibt ja auch Gebetshindernisse, das will ich ja nicht verschweigen. Ich habe eine Konfirmandin neulich mal am Telefon gehabt. Wir haben uns ja längst aus dem Auge verloren, viele Jahrzehnte. Und sie sagte mir, es gab eine Phase in ihrem Leben, sie ist gläubige Christin, da konnte sie ein halbes Jahr nicht mehr beten. Einfach aufgrund eines schrecklichen Unfalles, den sie da mit ihrem Mann zusammen erlebt hat, wo es um Leben und Tod ging und wo die ganze Existenz von jetzt auf eben kaputt war. Also es gibt natürlich solche Phasen auch. Aber alles in allem, wenn wir zurückblicken, wollen wir doch, denke ich, alle sehr froh und dankbar sein, dass wir den Wert des Gebets erfahren haben. Gebet ist nicht die Voraussetzung der Arbeit, sondern es ist die Arbeit, sagte die Alice Naumoff immer, die messianische Jüdin, die früher immer nach Krelingen kam. Gebet ist die Arbeit, ja, es ist wirklich eine Arbeit. Es ist eine treue Verpflichtung, die wir eingegangen sind. Es ist das Atemholen des Glaubens, hat mal jemand gesagt. Es geht gar nicht anders mehr. Aber wir wissen natürlich auf der anderen Seite, wir brauchen eine Struktur in unser Gebetsleben. Wir brauchen Schwerpunkte, wir brauchen ja auch Gewissheiten, was nun dran ist. Es gibt ja unendlich viel Anliegen. Und man kann ja schon fast ersaufen in all den Chancen und Möglichkeiten. Also, das ist gar nicht so einfach, ein strukturiertes Gebetsleben sich anzugewöhnen. So eine Fürbitterliste ist ja ganz schön. Ich erneuere die alle paar Monate. Und man fragt sich dann immer, was ist jetzt das Wichtigste? Was ordnest du ganz oben? Ja? Und das hilft ja, zu einer Hygiene des Glaubens, manchmal in Gebetsgemeinschaften. Da erlebt man das ja auch, dass Leute vom Hundertsten ins Tausendste kommen und gar nicht wieder aufhören. Auf der einen Seite natürlich schön, wenn einem das Herz so voll ist. Auf der anderen Seite merkt man, hier fehlt eine durchdachte Struktur. Ich kann nicht alles, was ich im persönlichen Gebet vor den Herrn ausbreite, nun auch in einer Gruppe und Gemeinschaft immer so laut äußern. Aber vor allen Dingen ist natürlich die Frage, was will der Herr selber? Was für ein Gebetsleben will er von uns und was für Gebetsinhalte? Es ist ja nicht so, dass wir Jesus informieren müssten. Du, pass mal auf, denke bitte auch daran. Er hat ja den kompletten Überblick. Ihr sollt nicht viel plappern wie die Heiden, heißt es in der Bergpredigt. Wir müssen niemanden informieren. Also, wir müssen Gott nicht informieren. unseren Ehepartner sollten wir schon informieren und viele andere. Also, was sind die Inhalte? Ich finde das bemerkenswert überhaupt, dass Jesus uns ein Gebet aufgetragen hat und dass er es strukturiert hat. Anscheinend ist es nicht so, dass wir automatisch als Christen wissen, was wir zu beten haben und wie wir zu beten haben. Nein, so ist es nicht. Sondern wir müssen belehrt werden. Und deswegen sagt Jesus, so sollt ihr beten. Also das Vaterunser ist eine Welt für sich, ein Kosmos. Und auch in diesem Vortrag können wir diesen Kosmos nicht umfassen, umschließen. Ja, wir können ihn nur bestaunen und stückweise uns ihm annähern. Die Siebenzahl ist ja immer die Zahl der Vollkommenheit Gottes. Und wenn hier sieben Bitten uns aufgetragen werden, dann ist das ja schon als Siebenzahl eine Botschaft. Da steckt alles drin. Nimm diese sieben Bitten ernst. Da steckt dein ganzes Leben, deine ganze Zeit, deine ganze Ewigkeit drin. Und fange an, die tiefen Dimensionen dieses Gebets zu verstehen und zu erforschen. Also wir gehen natürlich jetzt diese sieben Bitten mal durch und gucken uns das mal im Einzelnen an. Und ich will also keineswegs sagen, dass wir jetzt damit alle Geheimnisse des Vaterunsers aufdecken können. Aber mit Gottes Hilfe ein paar Schneisen schlagen. Fangen wir also an. Dein Name werde geheiligt. Wessen Name? Der Vatername. Also, ich steige mal ein mit dem Vaterbegriff. Vater können nur Kinder sagen. Und Vater im Himmel können nur Kinder Gottes sagen. Und wir sind hier beim ersten Geheimnis. Denn der Vatername ist vorbehalten den Kindern. Und das Vaterunser ist vorbehalten den Kindern Gottes. Es wird natürlich durch die ganze Welt hindurch gebetet, ob das nun ein Kind Gottes ist oder nicht. Das spielt ja meistens gar keine Rolle. Aber er sagt, Jesus sagt es seinen Nachfolgern, denen, die zu Kindern Gottes bestimmt sind. Das wollen wir als erstes festhalten. Dein Name. Name in der Bibel steht immer für das Wesen. Also, wenn nun Gottes Name geheiligt werden soll, was ist damit gemeint? Können wir überhaupt heiligen, die wir gar nicht heilig sind? Was ist damit gemeint? Das ist natürlich ein zweites Wunder, dass wir unheiligen Menschen den heiligen Namen Gottes heiligen dürfen. Und wie geschieht das? Indem wir glauben, dass das, was Gott uns zusagt, stimmt. Indem wir uns auf ihn verlassen. Indem wir seine Verheißungen ernst nehmen. Damit heiligen wir den Namen Gottes. Denn Gott redet doch nicht umsonst zu uns. Der will ja, dass wir das dann auch glauben. Und auch ja richtig ernst nehmen. Heute Morgen war ich 1,5 Stunden bei den Vögeln. Im Allertal, da zwitschert es jetzt sehr und man kann schöne Beobachtungen machen. Und mir ist das ganz klar geworden. Seht die Vögel an unter dem Himmel. Seht sie an. Seht sie an. Das ist doch ein Gebot. Das sollen wir doch machen. Also, ich gewöhne mir immer mehr an, die Bibel so zu nehmen, wie sie gemeint ist. Also, lassen wir doch die Worte so stehen, wie sie gesprochen sind. Ja, groß sind die Werke des Herrn, heißt es in Psalm 111, Vers 2. Wer sie erforscht, hat Freude daran. Ja, wer sie erforscht, hat Freude daran. Und das sind bestimmt nicht nur die Vögel. Das sind alle Werke Gottes. Die sollen wir durchforschen. Die ganze Schöpfung durchforschen. Ich stehe mit einem Klassenkamerad in Verbindung, der will mir klar machen, dass die Welt mindestens 10 Milliarden Jahre alt ist. Und er beschreibt den Weltall, das Weltall. Und jetzt spreche ich mit ihm darüber. Ich sehe die Dinge ein bisschen anders. Aber ich finde es gut, wenn jemand seinen Blick in die Sternenwelt erhebt und sich damit beschäftigt. Ja, aber wir wollen natürlich auch die Werke Gottes, die vor unseren Augen liegen. Und das Handeln Gottes in unserem Leben. Und das Handeln Gottes in der Weltgeschichte immer wieder durchforschen und verstehen. Und wir wollen in allem sein Wort hören und ihm blind vertrauen. So heiligen wir den Namen Gottes. So, nun kommt die zweite Bitte. Dein Reich komme ist schon mal schwierig, weil es nicht die korrekte Wiedergabe ist, dessen, was gemeint ist. Gemeint ist nämlich nicht ein Reich. Was heißt Reich? Unter Reich versteht man ja eine, ja, wie soll ich das ausdrücken, eine Herrschaftsform, die begrenzt ist auf ein bestimmtes Land und die geformt ist durch einen bestimmten Herrscher und durch Untergebene. Und wenn wir sagen, dein Reich komme, dann entsteht dann die Vorstellung, dass ja, irgendwo ein Reich Gottes da sein muss, das wir doch nun gerne wollen. Und viele denken, das Reich Gottes beginnt aus dem Himmel. Das sind dann ganz falsche Vorstellungen. Es heißt, wenn man wörtlich übersetzt, deine Herrschaft soll kommen. Und da sieht die Sache gleich wieder ganz anders aus. Gott will Herrscher sein. Gott will unser Herrscher sein. Unser guter Herrscher. Kein Beherrscher, sondern einer, der seine Herrlichkeit mir ausbreiten will, offenbaren will, zeigen will, mich hineinholen will. Herrschen im göttlichen Sinn heißt Herrlichkeit weitergeben. Ja, und wenn wir jetzt beten sollen, dein Reich komme, dann beten wir eigentlich: Himmlischer Vater, ich möchte von Herzen gern, dass du deine göttliche Herrschaft über mein Leben beginnst und mich recht führst auf rechter Straße, um deines Namens willen, dass du mich bewahrst vor allem Übel und dass, ja, du mich an den Platz hineinziehst, wo du meinst, dass ich dir am besten dienen kann. Dass du mir hilfst, nicht meinen Willen durchzusetzen in meinem Leben, sondern deinen Willen zu suchen. Das heißt eigentlich, dein Reich komme. Also, wenn wir das Vaterunser an dieser Stelle ernsthaft beten, unterstellen wir uns wieder der Herrschaft Gottes. Und was Besseres kann es gar nicht geben, als der Herrschaft Gottes gewiss zu sein. So gewiss wie David im Psalm 23, er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Das ist wunderbar, wenn uns diese Gewissheit geschenkt wird. Gottes Herrschertum ist etwas ganz Köstliches, denn er ist ein Gott der Liebe. Und deswegen herrscht er mit Liebe und unendlicher Geduld und geht so viele Umwege und Irrwege mit und lässt uns nicht fallen, hält uns seine Treue, lockt uns. Manchmal schlägt er uns, aber alles sind Liebesschläge. Und er gibt uns immer das, was wir brauchen. Wie gut, dass Gott uns nicht immer das gibt, was wir wollen. Denn was will man alles? Das sagen wir in unseren Eheseminaren immer, nicht wahr? Dass die Frau dem Mann nicht geben soll, was er will, sondern ihm geben soll, was er braucht. Was braucht der Mann? Braucht er eine Ermutigung? Braucht er eine Ermahnung? Was braucht er eigentlich? Da muss ich erst mal beten als Frau. Und dann kann ich ihm das mit Gottes Hilfe rüberbringen. Und so ist Gott. Ja, er gibt uns das, was wir brauchen. Er gibt uns Durststrecken, dann brauchen wir sie. Er gibt uns Labsalstrecken, dann brauchen wir sie. Er ist unser bester Seelsorger. Und das erbitten wir, wenn wir sagen, dein Reich komme. Und dein Wille geschehe. Da muss man natürlich erst skeptisch werden gegenüber dem eigenen Willen. Ja, was haben wir alles mit unserem eigenen Willen schon für einen Unsinn verzapft und für Fehler gemacht und für Irrwege gegangen? Ich muss nur an meine eigene Jugend denken. Voller Irrwege. Was wollte ich alles haben? Ich war ja verzogenes Einzelkind und damals in West-Berlin, als ich dann in einem Schülerheim gelandet bin, nachdem ich von der Schule geflogen war, da war mein einziges Streben danach, wann kommt mein Vater wieder, wann bringt er mir wieder Geld. Ja, und mein Vater hat das Geld immer dann natürlich sich mühsam abgespart. Und für 100 Ostmark hat man 25 Westmark gekriegt. Also er musste mir viermal so viel geben, wie ich dann letztlich unterm Strich hatte. Und immer wieder, ja, wann kommst du wieder? Aber immer nur um des Geldes willen. Ja, und immer wieder Blödsinn gekauft und immer wieder den eigenen dummen Willen durchgesetzt und meinen Eltern so viel Kummer gemacht. Also wenn man allmählich skeptisch wird gegenüber dem eigenen Willen, dann wird man offen für den Willen Gottes. Dein Wille geschehe. Gott will unser Bestes. Wunderbar. Und es ist gut, wenn wir unseren Willen immer wieder in den Willen Gottes hineinlegen. Die besten Gotteserfahrungen haben wir beide, meine Frau und ich, dort gemacht, wo wir den eigenen Willen begraben haben. Ob das meine Doktorarbeit war, ob das der Hauskauf war, alles Mögliche. Dort, wo wir gesagt haben, nicht unser Wille, sondern dein Wille geschieht, dort hat Gott gehandelt. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist immer ein Sterbeprozess. Immer ein Sterbeprozess. Aber das muss ja wohl so sein. Das Weizenkorn, das muss sich immer wieder in die Erde legen, damit es sprossen kann und damit es Frucht bringen kann. Aber jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Diese drei ersten Bitten erfüllen sich hier auf dieser Erde noch gar nicht voll und ganz. Das sind Bitten, die weit, weit hinausreichen in die Wiederkunft Jesu und in die Neuwerdung von Himmel und Erde. Denn das, denke ich, ist uns allen klar. Wenn wir bitten, dein Name werde geheiligt, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dass auf dieser Erde das nicht in Vollkommenheit geschehen wird. Glaubt es jemand unter uns, dass es eine Zeit noch gibt auf dieser Erde, wo die Menschen alle Gottes Namen heiligen? Nein, ganz im Gegenteil, es wird immer dunkler. Und trotzdem beten wir und trotzdem betet die Christenheit und viele andere das Vaterunser seit 2000 Jahren. Und die meisten wissen gar nicht, was sie da alles erbitten. Sie erbitten die Wiederkunft Jesu. Sie erbitten die Neuschöpfung von Himmel und Erde. Denn erst auf der neuen Erde geschieht das. Auf der neuen Erde kommt das Vaterunser zur Erfüllung. Da werden dann Verhältnisse sein, wo wirklich überall Gottes Name geheiligt wird. Wo überall die Menschen die Herrschaft Gottes über ihr Leben wollen. Da kommen 10 Leute aus den Völkern und nehmen einen Juden am Mantel und sagen, zeige uns den lebendigen Gott. Wir wollen ihm gehören, wir wollen ihn anbeten, wir wollen, dass seine Herrschaft über uns greift und praktisch wird. Das geschieht jetzt nicht. Aber das geschieht dann. Ja, wenn die neue Erde da ist, das neue Jerusalem, dann werden die Menschen losgelöst vom Teufel eins wissen, dort im neuen Jerusalem thront Jesus und den muss ich jetzt unbedingt kennenlernen, den muss ich sehen. Und dann bringen sie ihre Geschenke aus freiem Antrieb. Also das Vaterunser betet letztlich Christi Wiederkunft herbei. Und ich bin froh, dass so viele Tausend oder Zehntausende oder Hunderttausende oder Millionen das Vaterunser beten. Denn, ja, das Gebet wird erhört. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und dann kommt Jesus wieder. Damit eine neue Erde, ein neuer Himmel entsteht. So, das sind die großen Anliegen Gottes. Das sind die Pläne Gottes. Jetzt könnte man natürlich sagen, also dieser Gott, der ja, ist ja ziemlich egoistisch gestrickt, der will ja seinen Willen durchsetzen. Der will ja seine Herrschaft durchsetzen. Der will ja, dass nur sein Name geheiligt wird. So könnte man oberflächlich denken, aber das wäre der größte und der gröbste Trugschluss. Denn warum ist denn Gott so auf seine Ehre aus? Weil er damit uns hilft. Wenn wir Gott die Ehre geben, tut das uns gut. Da werden wir erlöst von uns selbst. Und wir stellen die Kommunikation mit Gott her und er segnet uns aufs Neue. Wenn Gott auf seine Ehre aus ist, dann nur unseretwillen. Der hat es doch gar nicht nötig, für sich selbst, um seine Ehre besorgt zu sein. Er ist der Allmächtige und alles muss ihm dienen. Nein, wenn er von uns Menschen Ehrerbietung und Dank und Lob und Fürbitte und Gebet will, dann nur unseretwegen. Weil uns das gut tut. Gebet tut uns gut. So, und damit sind wir jetzt bei den 4 großen menschlichen Grundbedürfnissen. Und ich kann das wenden, hin und her und her und hin. Mir fallen keine weiteren Grundbedürfnisse ein. Hier ist alles tatsächlich drin. Und womit beginnen die Bedürfnisse? Beim ganz Praktischen. Beim Essen. Das finde ich so toll an der Bibel. Ja, sie ist realistisch. Ja, wir sind oft so vergeistigt. Nein, es geht beim Essen los. Bei den normalen Bedürfnissen des Leibes. Gott hat doch auch und nicht nur auch, sondern grundsätzlich einen Leib uns anerschaffen. Er selber hat ja auch einen Leib, aber nicht materiell. Der ist anders als unsere. Jesus ist auferstanden in eine neue Leiblichkeit. Wir kriegen eine neue Leiblichkeit, wenn wir auferstehen. Aber immer geht es erstmal um den Leib. Man sollte seinen eigenen Leib doch mit großer Hochachtung ansehen. Deswegen bin ich auch strikter Gegner der Verbrennung, der Leichenverbrennung. Ja? Das ist einfach nicht angemessen dem, was Gott sich für Mühe gegeben hat mit unserer ganzen Organversammlung, mit dem ganzen Konzert, mit der ganzen Harmonie, mit den ganzen Regelkreisen, was da alles uns anerschaffen ist, das ist Wunder über Wunder. Also es geht mit dem Leib los. Aber Luther hat das schon sehr richtig gesagt, es geht nicht nur ums Brot. Es geht um die äußeren Bedürfnisse schlechthin, die wir als leibliche Menschen nun einfach mal brauchen. Wir brauchen die Luft zum Atmen. Wir brauchen das Sonnenlicht. Ja, wir brauchen Trinken natürlich. Wir brauchen auch ein bisschen Ruhe ab und zu mal. Ja, wir brauchen unseren Schlaf. Ja, wir brauchen auch Ruhe. Eine ganze Menge, was so zusammenkommt, was der Mensch so alles braucht. Oder sagen wir mal, was die Leiblichkeit gerne hätte. Gutes, gesundes Essen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ja, da gehört so viel dazu. Und wir dürfen Gott darum bitten, gib uns das, was wir heute brauchen. Und wir würden ja das Gebet nicht haben, wenn Gott es uns nicht geben wollte. Er will es uns ja geben. Die Vögel unter dem Himmel, um nochmal die Vögel zu zitieren, ja, die kriegen ja auch alles geliefert. Und wir sind noch ein bisschen mehr wert als ein Vogel. Aber ich gehe da in die Spuren Luthers hinein, der hat das dann in seiner Auslegung des Vaterunsers noch allgemeiner ausgelegt. Da sind dann auch die Freunde dabei, ja, die brauchen wir ja auch. Ist es nicht schön, wenn man Freunde hat, die einem mal einen Zuspruch geben können? Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, das war so eine Wohltat. Ja, einen Menschen zu haben und zu hören, der sich ein paar Gedanken macht, ja, der einem was Gutes gönnt und der noch ein bisschen weiter denkt als man selber, ist doch wunderbar. Ich hoffe, dass wir alle Freunde haben. Also, auch das gehört zum täglichen Brot dazu. Und das Schönste ist, dass wir einen reichen Gott haben. Ich liebe Matthäus 6,33. Trachtet zuerst nach Gott und nach seiner Gerechtigkeit, dann kriegt ihr alles. Ihr kriegt alles in Hülle und Fülle. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Denn er ist ein reicher Gott und er gibt seinen Kindern mehr, als sie überhaupt erbitten. Ich weiß noch genau, als ich hier anfing, 96, als hauptamtlicher Leiter im Gemeindehilfsbund, da brauchten wir einen Dienstwagen und es war kein Geld da. Ja, was macht man? Schwierige Lage. Ja, und beim ersten oder zweiten Seminar, was ich gehalten habe, komme ich mit einem Ehepaar ins Gespräch. Die Frau lebt jetzt noch. Und die sagen dann bei der Verabschiedung, übrigens, Herr Koch-Lovis, wir sind Autohändler. Sie haben jetzt angefangen, Ihren Dienst. Wenn Sie mal Autofragen, Autowünsche haben, wir sind immer für Sie da. Und dann, jetzt kommt der Clou, ich frage, was haben Sie denn für eine Marke? Saab. Ach, da habe ich jubiliert, denn Saab war immer mein Traumauto und konnte ich mir nie leisten. Und jetzt, ja, schiebt Gott das so zusammen. Trachtet zuerst nach Gottes Gerechtigkeit, ihr kriegt alles dazu. Ich hoffe, dass wir alle hier Beispiele beitragen könnten. Gehört alles zum äußeren Leben, das Gott uns doch gestalten will und, ich will nicht unbedingt sagen, angenehm machen will, aber doch so gestalten will, dass wir am äußeren Leben auch unsere Freude haben. Eine wunderbare Bitte. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und dann kommt die Seele. Nicht wahr? Erst kommt der Leib und dann kommt die Seele. Oder sagen wir mal, Seele und Geist, das ist hier in eins gefasst. Was braucht denn unsere Seele? Unser Leib braucht einiges, das habe ich gerade erwähnt. Aber was braucht unsere Seele? Was braucht der inwendige Mensch? Wir können auch sagen, ja, der Geistmensch. Ja, wir sind ein Leibmensch und wir sind ein Geistmensch zugleich. Was braucht der inwendige Mensch? Und jetzt kommt die tolle Antwort. Der braucht an allererster Stelle Vergebung. Vergebung, 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 Vergebung. Das sagt Jesus. Weil wir täglich in Schuld fallen. Und deswegen habe ich mir schon längst angewöhnt, jeden Morgen meine Gebete mit der Bitte um Vergebung zu beginnen. Kann ich nur weiterempfehlen. Und wenn mir keine Sünden einfallen, macht gar nichts. Ich bitte trotzdem, denn ich weiß, da sind welche da. Auch wenn du jetzt im Moment nichts Aktuelles hast. Du bleibst immer hinter der Liebe stecken, sag ich mal, die eigentlich von dir gefordert wäre. Und je älter man wird, jedenfalls ist das bei mir so, desto vergesslicher wird man. Und ja, denk dann an Dinge nicht mehr, die eigentlich sehr dringlich gewesen wären. Bin ja froh, dass ich meine Frau habe. Also so kann man sich dann ergänzen. Aber 10 Enkelkinder, heute hat ein Enkelkind Geburtstag. Ich glaube, ich hätte den Geburtstag glatt vergessen. Aber so fallen wir immer wieder in Lieblosigkeiten, in Trägheiten des Herzens und Vergesslichkeiten und auch in Zweifel, auch in Zweifel, auch in Ängste, auch in Neid, auch in Perversionen, auch in Lustlosigkeit am Gebet und an der Bibel. Die Sünde, die greift doch jeden Tag an uns. Da muss man sich doch kein X von U vormachen. Wir brauchen täglich die Vergebung. Und wer die Vergebung nicht will, ist ein armer Schlucker. Der schleppt das ganze Leben seine Schuld mit sich rum. Und dann sucht er sie immer woanders. Ach ja, meine Eltern, die sind dafür verantwortlich, dass es mir jetzt so schlecht geht. Ja, und die böse Gesellschaft. Und warum hat der mich damals so hintergangen? Wir haben ja eine tolle Sündenerkenntnis, wir Menschen, immer in Bezug auf andere. Ja, aber das Vaterunser, das wendet unseren Blick nicht auf die Sünden anderer, sondern auf die eigenen und sagt, du brauchst die Vergebung. Vergib uns unsere Schuld. Komma, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist gekoppelt. Also, wer die Vergebung seiner Schuld immer wieder empfängt, der wird auch großzügig im Vergeben der Schuld der anderen. An ihm. Ist ja immer so ein Kreislaufprozess. Ja. Und wenn Leute kommen und sagen, ich kann vergessen, aber ich kann nicht vergeben. Ja, dann muss man doch sagen, wie viel hat Gott dir vergeben? Da wirst du doch bitteschön auch diese Schuld, die ein anderer an dir da begangen hat, ihm vergeben können. Und wenn er sagt, Nein, das kann ich nicht. Ja, dann stimmt was nicht. Dann lebt er nicht in der Vergebung Gottes. Ganz einfach. Also, das hängt zusammen. Ja, wir müssen auch anderen vergeben. Am besten ist es, wenn man für die dann auch gleich noch betet und sagt, Herr, segne ihn, segne sie. Ja, das ist das Allerbeste. Dann geht der Groll weg. Ja. Der Groll, der immer wieder schnell aufkreuzt. Ich weiß, wovon ich rede. Luther hat gesagt, Vergebung, das ist lauter Seligkeit. Also schöner kann man es nicht sagen, ja. Das ist das Beste, was Christus uns gibt, dass wir unsere Schuld abladen können. So, und dann wird es noch etwas intensiver. Jetzt geht es um die Versuchung. Führe uns nicht in Versuchung. Da haben ja viele immer wieder herumgerätselt. Denn im Jakobusbrief steht ja die Stelle, dass Gott einen gar nicht in Versuchung führt. Gott versucht niemand, heißt es da. Gleich im ersten Kapitel, Jakobus 1,13. Aber warum dann diese Bitte? Führe uns nicht in Versuchung. Ich denke mal, so schwer ist die Antwort gar nicht. Es ist eine zusammengefasste Aussage, eine komprimierte Aussage. Und es geht darum, dass Gott uns nicht in Situationen hineinbringt, wo der Teufel uns beißt, wo der Teufel über uns triumphiert. Der Teufel ist der, der uns versucht. Der will uns vom Glauben wegziehen. Und das geht durch die ganze Menschheitsgeschichte durch, von Eva angefangen. Sollte Gott das wirklich gesagt haben? Nein, das hat doch Gott ganz bestimmt anders gemeint. Ja. Und so wird vom Teufel immer wieder so eine Platzpatrone abgeschossen und wir fallen leider immer wieder drauf rein und vertrauen Gott nicht voll und ganz, meinen es besser wissen zu können. Nein, der Teufel, der hat ein immenses Interesse, Christen lahmzulegen, zu lähmen, dass die sich dann nur noch um sich selber drehen, ihre Wehwehchen, sich bemitleiden oder im Gegenteil, sich beweihräuchern, was bin ich für ein toller Christ? Schon wieder viel gespendet. Ja, der Teufel hat viele Methoden, viele Maschen, um uns lahmzulegen. Wir sind aber berufen, als Christenmenschen im Glauben und in der Liebe zu leben. Das heißt, Gott die Ehre zu geben, in Gottes Wort zu forschen und uns in Liebe um andere zu kümmern. Das ist doch die Aufgabe, die uns hier anvertraut ist. Und aus dieser Doppelaufgabe will uns der Teufel immer wieder rausnehmen, rauslösen. Und deswegen beten wir, ich sage es jetzt ein bisschen umfassender, führe uns nicht in solche Situationen, wo der Teufel über uns triumphiert. Denn der ist ein bisschen stärker als wir. Wir sind ihm nicht gewachsen. Er ist ein Geistwesen, der viele Tricks groß macht und viel List. Sein grausame Rüstung ist. Also wir sind ihm nicht gewachsen. Und deswegen wollen wir ganz bescheiden und demütig bitten, bewahre uns vor dem Zugriff Satans. Werden natürlich nur die Christen so beten, die an die Existenz Satans auch wirklich glauben. Für viele ist das ja eine Witzbudenfigur geworden. Ja, den Teufel spürt das Völkchen nie, auch wenn er sie am Kragen hätte, sagt Goethe schon. So ist das. Der Teufel verbreitet Nebelkerzen, wie das so schön heißt, ja, sodass er unsichtbar wird. Ja, und die Leute mit seiner Realität nicht mehr rechnen. Eine ganz wichtige Bitte. Ja? Bewahre uns vom Zugriff Satans. Wohl dem, der am Ende eines Tages sagen kann, ich danke dir, mein himmlischer Vater, dass du mich bewahrt hast vor satanischen Einflüsterungen und Versuchungen, vor falschen Wegen, vor Lügen und allen möglichen bösen Dingen, zu denen der Teufel mich verführen wollte. Wunderbar. Ja, wenn man dann wirklich durchatmen kann, abends sich ins Bett legen kann, Herr, du hast mich wieder mal wunderbar durchgebracht. Ja, und dann kommt siebtens, die siebte und die letzte Bitte, die Krönungsbitte. Ja, das ist die Bitte um endgültige Erlösung. Wir sind ja jetzt schon erlöst von Sünde, Tod und Teufel, das wollen wir festhalten. Ja, ist ja nicht so, dass wir ja unerlöste Menschen sind. Nein, wir sind erlöst von Sünde, Tod und Teufel durch Christus. Aber etwas ist doch noch nicht erlöst. Was ist noch nicht erlöst? Der Leib. Und deswegen sagt der Paulus in Römer 8, da kommt noch eine endgültige Erlösung. Wir sind erlöst, aber auf Hoffnung hin, ja, dass auch der Leib noch erlöst wird. Oder anders gesagt, dass er erneuert wird. Wir kriegen alle einen neuen Leib, wenn Christus wiederkommt. Und darauf können wir uns freuen. Ja, nicht nur, weil der alte Leib immer steifer wird und immer mehr von Arthrose und sonstigen Wehwehchen gekennzeichnet ist, sondern weil er eben auch ein Hort der Sünde ist. Da wohnt die Sünde drin, die bösen Begierden. Und das kriege ich dann alles los. Wunderbar. Das ist die endgültige Erlösung von dem Bösen. Die siebte Bitte weitet also den Blick auf die Ewigkeit, auf die Herrlichkeit. Ja, wir sind alle Pilger in dieser Welt durch unsere Lebensjahre. Wenn man 75 ist, dann fängt die Zeit, finde ich jedenfalls, an, ganz schön zu rasen. Also, man kann es auch positiv sagen, man sieht die Ewigkeit deutlicher vor Augen. Und da sollten wir doch wissen, wie die so ungefähr aussieht. In Einzelheiten wissen wir es ja nicht, aber doch so, dass wir einen neuen Leib kriegen und dass wir unsere Himmelsbürgerschaft antreten dürfen und die Herrlichkeit Gottes schauen dürfen und mit unserem Herrn und Heiland in wunderbarer Weise zusammengeführt werden. Das ist die Krönungsbitte. Erlöse uns von dem alten Leib mit seinen bösen Begierden. Erlöse uns von allem Bösen, was wir noch mit uns herumschleppen. Und wer wird komplett erlöst? Ja, der den Heiligen Geist hat. Wer den Heiligen Geist hat, der kriegt den neuen Herrlichkeitsleib. Das ist die Aussage in Römer 8. So, also wir sehen hier, das Vaterunser hat wirklich eine globale, eine überzeitliche Bedeutung. Da ist alles drin, da ist unser ganzes Leben in Zeit und Ewigkeit mit drin. Alle unsere Bedürfnisse und die drei wichtigsten Anliegen Gottes. Ist doch gut, dass Gott uns sagt, was ihm am Herzen liegt. Ja, nämlich, dass sein Name geheiligt werde und dass seine Herrschaft in Anspruch genommen wird und dass sein Wille geschieht. Ja, das ist sein Anliegen. Und deswegen sollten wir unser Gebetsleben auch so einrichten, dass es nicht immer um uns geht und nicht immer um andere Menschen. Nein, es geht auch um Gott. Ja, Herr, dass du mit deinen Plänen durchkommst. Nicht umsonst kommen ja erst die drei Anliegen Gottes und dann kommen die vier Anliegen der Menschheit, der Christen. So, also eine komplette Zusammenfassung all dessen, was wir zum Gebet machen sollen. Und diese komplette Zusammenfassung, die mündet nun ein oder sie mündet aus in einen großen Lobpreis. Ja, dein ist das Reich. Wunderbar, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Also hier sind wir wieder beim Reich, hier sind wir wieder bei der Herrschaft. Ja, es wird Gottes Herrschaft angebetet. Wunderbar, weil diese Herrschaft für uns so unendlich wichtig ist. Ja. Denn wenn Gott nicht unser Herrscher ist, dann sind wir selber der Herrscher unseres Lebens, dann gehen wir nur in die Irre. Also hier wird die Herrschaft Gottes angebetet. Hier wird die Kraft angebetet. Warum wird hier eigentlich die Kraft angebetet zum Schluss? Ja, weil Gott die Kraft hat, ja, alle diese Bitten zu erfüllen. Wir haben ja, wenn wir das Vaterunser gebetet haben, 7-mal gebetet. Also 7 Bitten vorgetragen und Gott hat die Kraft, alles zu erfüllen. Gut zu wissen. Und das letzte Stichwort ist die Herrlichkeit. Er hat nicht nur die Kraft, er hat auch den Willen und den heißen Wunsch, dass wir zu ihm einkehren in die Herrlichkeit. Gott will nicht alleine sein. Gott will, dass wir bei ihm sind. Ja. Wir Menschen, wir wollen immer in den Himmel, wenn wir einigermaßen bei Trost sind. Gott will auf die Erde, Gott will mit uns, deswegen ist er Christus geworden. Ja, er will mit uns Gemeinschaft haben. Und so ist es dann in der Ewigkeit. Ja. Er hat ewige Gemeinschaft mit uns in seiner Herrlichkeit. Und er möge schenken, dass wir alle uns dort wieder vereinigen und alle wieder grüßen und sehen. Amen.